Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 619. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin.
Ja, Grüße. Hallo.
Wir müssen über die Eintracht reden. Es gibt ja genügend Gesprächsstoff derzeit rund um unsere Eintracht. Mal gucken, in welche Richtung wir uns da bewegen. Natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung der wunderbare Hinweis, dass ihr da draußen, liebe Menschen, uns ja unterstützen könnt. Dazu geht ihr mal auf eintracht-podcast.de und da findet ihr ja die Supportseite und da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, damit wir hier weiter Woche für Woche über die Eintracht reden können. Themen gibt es da ja mannigfaltige, würde ich jetzt mal so nennen. Auf jeden Fall seid ihr letzte Woche auch schon unserem Aufruf gefolgt und seid in die Kommentare bei uns gegangen und habt mal so ein bisschen dieses Transferfenster auch bewertet. Die Meinungen waren ja teilweise unterschiedlich und dann aber auch teilweise wieder so sehr zusammenhängend. Also auf der einen Seite sagt man, naja, der Kader ist nicht unbedingt schlechter geworden, aber vielleicht ist er ein bisschen unrund. Gerade so die Außenverteidigerpositionen wurden da das ein oder andere Mal angemerkt. Aber es gab auch Anmerkungen, dass man sich doch auch mehr auf die eigenen Talente verlassen sollte, was ja etwas war, was Adi Hütter auch nach dem Spiel gegen Augsburg nochmal aufgegriffen hat, dass man immer gefordert hat, Elias Baum soll spielen und jetzt spielt man und jetzt passt es dann doch auch wieder nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das war aber nicht das Einzige, was an dem Spiel am Wochenende gegen den FC Augsburg nicht gepasst hat, oder Marvin?
Nee, also wir haben zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste hat mir erstaunlich gut gefallen. Ähnlich ja. Dynamisch, wie das zum Teil gegen die Union aus Berlin war, das muss ich schon sagen. Die zweite Halbzeit natürlich umso desaströser. Was aufgefallen ist, ist schon, dass die Eintracht das Potenzial hat, wirklich uns zu begeistern. Das haben wir im vergangenen Jahr ja kaum gespürt. Ja, es war einer der Jahre, in denen wir viel Lähmung gespürt haben und wenig Dynamik. Da muss ich schon sagen, in der ersten Halbzeit habe ich schon gemerkt, dass der Sitznachbar links und rechts neben mir begeistert das ein oder andere Mal aufgesprungen ist. Ich ebenfalls. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und das müssen wir bei all der Kritik, die jetzt gleich noch folgen wird, auch ganz klar festhalten. Aber es kam der Einbruch. Es kam der Einbruch noch viel schlimmer als gegen Union, wo es ja dann auch noch zu einem Punktgewinn geführt hat, gegen Augsburg, die in meinen Augen nicht wirklich grandios waren. Und da haben wir uns echt abkochen lassen. Das ist die große Aufgabe jetzt für Adi Hütter.
Ja, aber da würde ich gleich mal direkt gerne reingehen. Also zu deinem Punkt, dass es auch positive Dinge gab. Wir haben auch mit Sicherheit genügend Positives, was wir gleich besprechen werden. Aber ich möchte gerade mal an diesem Punkt dieses Einbruchs da einsteigen, weil das ist ja jetzt eine Situation, die wir jetzt nicht zum ersten Mal erleben. Die hatten wir auch in der vergangenen Saison schon unter einem anderen Trainer oder unter anderen Trainern. Also es war ja nicht nur ein Thema bei Riera, sondern es war ja auch ein Thema schon durchaus bei Toppmüller. Die wir aber auch mit anderen Spielern hatten. Also was ist der Grund oder was könnte aus deiner Sicht ein Grund sein, dass wir weiterhin dieses Phänomen dieser komplett unterschiedlichen Halbzeiten haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn diese Mannschaft ins Spielen kommt, dann hast du auf jeden Fall einen Drive drin. Das hast du gemerkt, auch einen besseren Drive als im letzten Jahr. So war mein Gefühl. Also ich glaube, da sind schon spielstarke, ehrgeizige Spieler drin, wie ein Johnny Burkhardt, der weiß, wo das Tor steht. Ein Ebnu Talib, der sehr bemüht ist, der nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, aber genauso ein Can Usun ebenfalls nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, trotzdem aber dynamisch ist. Ich fand auch, in der ersten Halbzeit hat es ein Kosugi beispielsweise relativ gut gemacht. Wir haben gute Steckpässe gesehen von Raphael und Onyedika, da ist Potenzial drin. Das Problem ist aber genau das, was du sagst in der zweiten Halbzeit. Insbesondere du musst ja auch sagen, selbst wenn zwei Gegentore fallen, ne, das ist ja, das 1-1 ist ein Freak 1-1, da haben wir geschlafen. Das 2-1 ist super ärgerlich, aber das ist innerhalb von weniger Sekunden gefallen. So, das jetzt genommen, aber du hast doch noch 45 Minuten Zeit, um das Spiel dann wieder rumzudrehen, dass man sich dann aber so fallen lässt. Das ist tatsächlich eine Sache, die vergleichbar ist mit der letzten Saison. Dementsprechend guter Vergleich von dir, René. Und das zeigt, dass die Probleme tiefer liegen. Und das, Bassi hat es letzte Woche und die letzten Tage tatsächlich so genannt, bisschen Loser-Mentalität. Das könnte man jetzt sehr hart bezeichnen. Aber da steckt schon was drin. Da steckt schon was drin. Und zwar das Problem, dass du ein gewisses Phlegma von der Mannschaft gerade nicht rausbekommst. Und ich nehme die Worte von Hütter, der sagt, keine Angst, lasst uns Zeit, wir kriegen das noch hin. Das glaube ich auch, dass da was ist, aber er wird auch sehen, dass da ein Phlegma aktuell da ist, was sich über die letzten Jahre eingeschlichen hat, und das ist ein Problem.
Ja, also ich glaube, man muss das schon zur Relation, und da hat Hütter, finde ich, vollkommen recht, es ist der zweite Spieltag. Klar, wir hatten eine Saisonvorbereitung, aber wir hatten auch ja jetzt gerade in diesem Spiel gegen Augsburg auch wieder eine Veränderung in der Innenverteidigung. Es war das erste Spiel von Brasier, der hatte jetzt auch nicht wirklich viel Zeit vorher mit der Mannschaft zu trainieren. Für Arthur Bolo war es jetzt das zweite Spiel. Der hatte jetzt zwar schon eine Woche mehr, aber der hat natürlich auch diese Vorbereitung gar nicht mitgemacht. Und nur um an einer Vorbereitung teilzunehmen, macht es noch nicht irgendwie einen kompletten Bundesligaspieler. Also ich finde, Keita Kusugi hat ein tolles Spiel gemacht, aber auch der, nur weil der jetzt eine Vorbereitung mitgemacht hat, ist der noch kein fertiger Bundesligaspieler. Also das muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen. Und ich habe mich halt auch gefragt, was könnte so ein Grund sein oder was wäre eine Möglichkeit gewesen, dieses Phlegma, wie du es so schön beschrieben hast, irgendwie abzustellen. Und ich bin der Meinung, dass man an solchen Situationen halt einfach die Führungsspieler, die erfahrenen Spieler mehr in die Verantwortung nehmen muss. Ich kann jetzt von einem Keita Kusugi oder von einem Elias Baum, der zwar schon länger im Verein ist, aber der jetzt auch das erste Mal so richtig von Anfang an Bundesliga spielt, nicht erwarten, dass die den Karren aus dem Dreck ziehen in solcher Situation. Ich kann das sehr wohl aber verlangen von einem Robin Koch, der ja zusätzlich auch noch Kapitän ist, von einem Mario Götze, der viel Erfahrung hat, vielleicht auch ein Stück weit, wenn man nach vorne guckt, von einem Johnny Burkhardt, der jetzt ja auch im zweiten Jahr bei der Eintracht ist, der aber auch schon einiges an Erfahrung hat, war das Wort, was ich
gesagt habe. Erfahrung.
Viele Bundesliga-Vereine und Erfahrung. Und das hat mir an dieser Stelle halt gefehlt. Und dann stellt sich halt schon so ein bisschen die Frage, hätte man nicht vielleicht stärker auch über diese Thematik Robin Koch und vor allen Dingen Robin Koch als Kapitän sprechen müssen, weil wenn man halt eben guckt, was war im letzten Jahr oder ne, es zieht sich von der letzten Saison bis diese Saison durch, dann ist halt einfach Robin Koch in all diesen Diskussionen immer vorne mit dabei.
Ja, tatsächlich ein sehr guter Punkt, und ich glaube, wir haben lang damit gespart, an Kritik an ihm gespart, das muss ich schon sagen. Ich glaube, da waren wir in weiten Teilen sehr nachsichtig und positiv, aber die Kritik muss jetzt ein Stück weit kommen. Ich glaube allerdings, dass auch der Punkt, über Mario Götze zu sprechen, wichtiger ist, den du angesprochen hast. Der trägt ja nicht mehr die Grundschnelligkeit, die er mal hatte, mit sich. Das ist mittlerweile schon ein anderes Niveau. Er ist trotzdem, in der ersten Halbzeit hat auch er ein gutes Spiel gemacht, aber in der zweiten Halbzeit ist er auch, wie die anderen zum Teil, sind nicht alle. Ich fand, es gab ein paar Spieler, die sich durchsetzend gut gespielt haben, wie Onyedika beispielsweise. Ich finde auch, beim Johnny Burkhardt kann man da keine Fehler großartig erkennen, aber Götze, muss ich schon sagen, Götze und Koch sind die beiden Spieler, da muss ich schon sagen, ihr müsst euch auch anders mit der Mannschaft beschäftigen, und wenn ihr selber merkt, dass ihr gerade nicht in der Lage seid, die Mannschaft abzufedern, muss das irgendwie kommuniziert werden. Trotzdem, bei aller Kritik, es ist auch erst der zweite Spieltag. Ja. Es gab schon immer wieder Situationen, die ein bisschen brenzlig waren, wo eine Mannschaft sich erst einspielen musste, und dann haben sie schon einigermaßen gut zusammengefunden und haben tatsächlich noch passable Saisons gespielt. Das gab es schon. Es sind trotzdem erste Warnzeichen. Das Gute ist, glaube ich, allerdings, dass ich nicht glaube, dass wir in der kompletten Kaderstruktur eine Qualitätsproblematik haben, denn ich glaube schon, dass Mittelfeld und Sturm so gut besetzt sind, dass wir damit eine Bundesliga-Saison bestreiten können, die einigermaßen erfolgreich ist. In der Defensive sieht es ein bisschen anders aus. Da bin ich ja einer der größten Kritiker, nicht im Tor, aber in der Defensive. Und da muss man halt sehen, dass die Eintracht ihr Offensivspiel effizienter gestaltet, dass eine Abwehr, die ein bisschen wackelig ist, nicht das Problem bereitet, dass es dann zu einem Punktverlust führt. Und das ist es halt. Also es hört sich blöd an, aber die ganze Mannschaft muss wissen, man muss auch nach hinten arbeiten. Und Can Usun hat das in der zweiten Halbzeit auch komplett vernachlässigt. Auch deswegen ist er vielleicht ausgewechselt worden. Das heißt, wenn ich merke, da muss ein Team zusammenwachsen, das ein Gefühl hat, auch wie sie miteinander spielt. Und ich glaube, das haben wir aktuell nicht. Und das ist ein bisschen ein Problem. Und da hoffe ich, dass Hütter das hinbekommt, dass er den Spielern einimpft, hey, wir haben gewisse Schwächen, an denen arbeiten wir, aber wir arbeiten alle zusammen und gleichzeitig sind wir bemüht, da vorne effizienter zu sein, weil ich sag mal so, hätten wir die ganzen Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten, hätten wir drei davon genutzt, wäre es 3-0 gestanden. Ich glaube nicht, dass ein 3-2 so dramatisch gewesen wäre und uns dann auch noch zu einer Niederlage gebracht hätte. Also auch da muss man sagen, welche Chancen vergeben wurden von Ebnu Talib, aber gleichzeitig aber auch von einem Can Uzun. Das ist auch Teil des Problems.
Ja, also ne, ist ja die Frage, ob die zwei Tore dann auch überhaupt gefallen wäre, wenn wir dann schon 3-0 zur Halbzeit geführt hätten. Ist ja auch immer der Punkt, wie dann Augsburg vielleicht drauf reagiert hätte. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon eindeutige Chancen, die wir dann vergeben haben, weil wir, du hast es gerade eben ja gesagt, teilweise vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen haben, zu sehr auf einen selbst irgendwie fokussiert waren oder auch nicht den nötigen Nachdruck hatten. Das war etwas, was ja Adi Hütter auch im Nachgang in der Pressekonferenz angesprochen hat, dass man da halt einfach, ja, wie du es auch gesagt hast, effektiver sein muss, konsequenter in diesen Offensivaktionen, weil gerade gegen so einen Verein wie Augsburg, der ja schon auch viel auf Konter spielt, aber der dir jetzt vielleicht auch nicht permanent irgendwie die Räume gibt, musst du natürlich auch einfach gucken, dass du diese Möglichkeiten, die du hast, irgendwie nutzt. Und von dieser Kategorie haben wir ja schon auch mehr Vereine in dieser Bundesliga. Also da musst du halt schon einfach dran arbeiten. Ich fand trotzdem alles in allem, auch wenn wir die Chancen nicht genutzt hatten, und du hattest es ja auch gesagt, die erste Halbzeit gerade im Vergleich zur vergangenen Saison sehr, sehr ansehnlich. Wir haben einen schönen Fußball gespielt. Das war nicht dieses Ball rumgeschiebe, wie wir es ja dann teilweise auch gegen Union Berlin am letzten Wochenende dann zeitweise gesehen haben. Also es war mehr Fußball, der einen mitnimmt. Und es waren auf jeden Fall auch, ja, Individualleistungen, auf die man sich freuen kann oder wo man einfach hoffen kann, dass man mehr davon sehen kann. Wir hatten Ebnu Talib jetzt schon angesprochen, du hattest Onyedika schon mehrfach angesprochen, der ja jetzt auch an verschiedensten Stellen schon irgendwie als junger Paul Pogba bezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob das nicht schon vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber definitiv ist das ein Spieler, wenn der mal so richtig in der Mannschaft ankommt und so richtig im System ankommt, dann kann da noch viel draus werden. Ich fand aber auch für das erste Spiel von Lilian Brassier, dass du da auch gesehen hast, warum man diesen Spieler als Innenverteidiger haben wollte. Also da gab es einfach schon eine ganze Menge an positiven Momenten auch.
Finde ich auch. Also ja, wir haben jetzt tatsächlich sogar einige positive Aspekte gefunden. Das macht natürlich mit Sicherheit auch das Plus an Zeit, was jetzt mittlerweile schon vergangen ist. Ich glaube, direkt am Sonntag wären wir ein bisschen negativer gewesen. Ja. Aber es ist ja auch so. Es ist so, wir haben jetzt einige gute Aspekte wie Onyedika herausgekehrt gleichzeitig. Ja, ich finde, Brassier, warten wir mal ab, aber das war auch anständig. Aber jetzt gilt es halt, im Kollektiv zusammenzuwachsen, denn ich sehe die Schwachpunkte. Ich sehe auch die Schwachpunkte, die immer wieder kommuniziert werden. Ich bin auch vollkommen dabei. Ich finde nicht, dass wir eine Bundesliga-taugliche Abwehrzange haben. Also sowohl links als auch rechts habe ich wirklich meine Probleme. Aber gleichzeitig muss ich mich genau damit zufrieden geben, wie auch der Trainer sich damit zufrieden gibt, auf den, dass kein weiterer Spieler kommt. Und ja, du hast eben mal kurz angesprochen, die Situation mit den Talenten. Ich finde, das wird so ein bisschen vorangeschoben, weil ehrlich gesagt hatten wir in den letzten Jahren mehr Talente als jetzt ganz aktuell. Also insbesondere, wir haben auch ein zwei verliehen. Ein Bekir Ish ist aktuell noch für die zweite Mannschaft eingeplant. Den könnte man irgendwann mal hochziehen, aber das ist gerade das defensive Mittelfeld, in dem er aktiv ist, wird ja gerade gar nicht gesucht. Ich meine, natürlich haben wir jemanden mit Malutze, jemanden, der dann nochmal relevant wird, aber trotzdem auf den Außen hast du ja eigentlich keinen, bis auf Baum. Und klar, wir probieren das jetzt mal, weil wir eh keine Option haben. Und das ist auch okay. Deswegen braucht es auch diese Diskussion jetzt nicht mehr geben, was wäre gewesen, wie wäre es und sollten wir noch einen ablösefreien Spieler verpflichten, weil ich glaube, das würde jetzt auch keinen Sinn mehr geben.
Nee, und du musst ja auch bedenken, du hast ja schon auch noch Optionen, die jetzt gerade im verletzten Status sind. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Collins wiederkommt, was ja jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch mal so angedacht war, oder man hofft, dass er Richtung Ende September, wenn dann auch, glaube ich, die Länderspielpause ist, dass er dann danach wieder einsatzfähig ist, dann hast du ja da auch nochmal eine Option, der ja Rechtsverteidiger ist, Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger, der aber ja auch gegen unter Riera auch mal links gespielt hat, was jetzt ja auch nicht immer so komplett falsch aussah. Und Ansgar Knauf ist ja auch noch ein Kandidat, der zumindest diese rechte Schienenspielerposition irgendwie spielen kann. Ich sehe den jetzt nicht als klassischen Rechtsverteidiger, aber wenn du dann mal irgendwie in der Dreier-Fünferkette spielst, könnte das auch nochmal eine Option sein. Dann bist du vielleicht auch nicht mehr gezwungen, Timmy Chandler einzuwechseln. Ich freue mich immer, wenn Timmy Chandler spielt, und ich fand auch, dass er am Wochenende gegen Augsburg durchaus nochmal so ein bisschen Energie reingebracht hat, weil das ist kein Spieler, dem du vorwerfen könntest, er würde nicht jede Minute, die er auf dem Platz steht, irgendwie alles geben. Das hat er gemacht und das war sein 200. Spiel für die Eintracht, und auch hat da von der ersten Minute Energie gebracht. Und ich, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, aber in so einer Situation ist das nicht der Spieler oder nicht das, was man eigentlich gerne hätte, was dann als Verstärkung von der Bank dann da irgendwie kommt.
Ja, ich sag zu Timmy Chandler nichts mehr. Das wurde mir jetzt zuletzt schon negativ ausgelegt. Ich finde, das hängt null an der Person Timmy Chandler, der ein super Typ ist, auch für die Mannschaft wichtig ist. Aber halt ein Satz noch, wenn er derjenige ist, der halt eingewechselt werden muss, um eine neue Dynamik reinzubringen, um das Spiel zu verändern, dann siehst du trotzdem, wie dünn die Bank ist. Und das ist Teil der Realität. Und davor sollte man die Augen einfach nicht verschließen. Und das heißt natürlich, dass das im Laufe der Saison eng werden könnte, insbesondere wenn sich Leute verletzen, insbesondere wenn die Hoffnung mit Baum keine ist, die sich erfüllt. Wenn die Hoffnung auch nicht ist, dass vielleicht noch jemand nachkommt. Du hast es eben angesprochen. Ja, natürlich könnte man darüber nachdenken, ob man Knauf beispielsweise nach hinten zieht. Das ist immer noch eine Option, aber wir wissen beide, dass das nicht die A-Lösung sein kann.
Nee.
Träumen wir einfach mal und seien optimistisch, dass Hütte das irgendwie hinbekommt und dass die Offensive halt besser punktet, sodass man sagen kann, okay, dann gewinnen wir halt 3-2 oder spielen halt regelmäßig 3-3. Meine Hoffnung wird leider nicht sein, dass wir die Toranzahl oder die Gegentore reduzieren im Vergleich zur Vorsaison. Das scheint mir unrealistisch. Aber das Wichtige ist auch, wenn die Mannschaft das weiß und wenn die Mannschaft sich darauf einstellt, dass das passieren kann, gleichzeitig jemand, ein toller Torhüter wie Noah Adobolo, nicht irgendwie verzagt, wenn er weiß, dass er jetzt relativ viele Gegentore bekommt, weil er weiß, dass es eine Mannschaft ist, die im Verlauf, so, wie soll ich sagen, im Wandel ist, dann ist es auch okay. Ich glaube, mentale Kräfte spielen jetzt in den nächsten Wochen eine ganz gewichtige Rolle, und ich bin mal gespannt, ob Hütter das hinbekommt, aber ich sage mal so, wenn Hütter ist für mich schon tendenziell der richtige Trainer, der die Spieler gut anfassen kann. Es ist ja im Endeffekt auch so, dass er sich gewünscht hat, dass er einen kleineren Kader bekommt, den hat er jetzt, und dann hoffen wir mal, dass alle friedlich zusammenarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du nochmal da ansprichst. Ich glaube auch, dass derzeit gerade jetzt nochmal mit dem Umbau in der Verteidigung und der wenigen Vorbereitungszeit, die man gerade auf diesem Bereich des Spiels hatte, dass es da jetzt nochmal mehr zu Gegentoren kommen wird. Und das muss man, wie du es ja auch gerade eben richtig angesprochen hast, finde ich, einfach da Klarheit in der Mannschaft drüber haben, dass das sein kann, dass man dann nicht immer weiter in dieses Loch irgendwie fällt. Ich glaube aber schon auch, dass diese Abwehr sich noch ein Stück weit fangen wird, wenn da erstmal ein bisschen Routine drin ist, ne? Also gerade jetzt, wie gesagt, Brassier, es war das erste Spiel, für Adobolo war es das zweite Spiel und gerade mal eine Woche, wo er mit der Mannschaft trainiert hat, da kann man jetzt noch nicht verlangen, dass man immer weiß, welcher Spieler verhält sich in welcher Situation, wie muss ich als Torhüter da jetzt irgendwie rauslaufen oder welche Ecke macht er tendenziell irgendwie mehr zu. Das sind so Dinge, die müssen sich halt einspielen, logischerweise. Und dazu fehlte jetzt so ein bisschen die Zeit. Es ist halt ärgerlich und das ist halt im Vergleich zu anderen Vereinen schon auch so ein Stück weit dann wieder Wettbewerbsnachteil oder einfach dann auch ja ein Versäumnis vielleicht auch an vielen, an der einen oder anderen Stelle, dass man diese Erfahrung jetzt nicht im Rahmen von Testspielen sammelt, sondern im Realbetrieb in Pflichtspielen, wo es halt am Ende der Saison schon auch wichtig sein kann, ob du jetzt aus den ersten, nehmen wir mal 5 Spielen, irgendwie 15 Punkte oder halt irgendwie 4 Punkte mitgenommen hast, wenn es am Ende dann nach wie vor um dieses im Raum stehende Saisonziel geht, wir wollen in der nächsten Saison wieder europäisch spielen. Also da können auch, wenn du Pech hast, 2 Punkte nachher entscheidend drüber sein.
Ja, und das ist, darauf müssen wir uns auch einstellen. Also das, so bitter das ist, und du hast vollkommen richtig gesagt, das kann völlig passieren, dass es am Ende so läuft, dass wir sagen, boah, jetzt gucken wir uns alle in die Augen und sehen, naja, also vieles davon hat nicht geklappt. Wir haben super viele Punktverluste gerade am Anfang der Saison gehabt. Die konnten wir am Ende nicht alle wieder einholen, sondern müssen jetzt damit arbeiten und damit leben, dass die Eintracht halt am Ende auf Platz 12 oder auf Platz 13 die Saison beendet. Das halte ich aktuell für realistisch. Und damit muss man auch arbeiten. Die Frage ist halt, das würde ich ganz gern tatsächlich den Verantwortlichen nochmal stellen, können Sie es auch bitte so kommunizieren? Weil das ist momentan für mich der Widerspruch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es keine klare Kommunikation gibt. Auf der einen Seite sagst du, ja, wir wollen doch neue Talente. Ihr wollt doch neue Talente. Hier habt ihr sie. Und dann auf der anderen Seite, ja, wir sind alle mit Kader zufrieden und trotzdem siehst du die Probleme und du siehst trotzdem, dass die Mannschaft das noch nicht hinbekommt. Vielleicht wäre es sogar besser zu sagen, Leute, das ist alles eine schwierige Kiste gerade. Der Transfermarkt, das haben sie ja gesagt, der Transfermarkt war schwierig. Wir haben echt viele Spiele abgegeben, weil wir Geld klar machen mussten. Das können sie auch mal klarer sagen. Das sagen sie nicht dieser Deutlichkeit, ne?
Sie haben schon sehr klar gesagt, dass Transfererlöse zu erwirtschaften sind. Also
ja,
sie haben jetzt
genau,
nicht gesagt, in welcher Höhe, und sie haben jetzt nicht irgendwie gesagt, so nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht drei Spieler verkaufen, dann müssen wir hier Konkurs anmelden. Ich glaube, so weit ist es auch nicht.
Genau.
Aber sie haben schon klar gesagt, Eintracht Frankfurt ist nach wie vor ein Verein, der Transfererlöse erwirtschaften muss. Das glaube ich Ihnen auch. Was halt interessant wäre, ist halt die Frage, wie hoch müssen die sein? Und die Frage, die ja auch in den Kommentaren und auch sonst immer wieder sehr oft gestellt wird, ist, wo ist das ganze Geld, was man in den letzten Jahren eingenommen hat, hin? Ich meine, klar, man hat in Verträge der Spieler investiert und hat mit Sicherheit dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr Geld auf den Tisch gelegt, um dann auch einen guten Vertrag im Sinne für Weiterverkauf zu bekommen. Und man hat in den Stadionausbau und so weiter investiert, aber man hat ja auch durch Kapitalerhöhung und so weiter auch noch weiteres Geld eingenommen. Also so ein bisschen komisch wirkt das halt schon.
Auf jeden Fall, definitiv. Und da ist die Kommunikation in meinen Augen nicht ausreichend. Ja, aber das müssen sie halt irgendwie versuchen hinzubekommen. Und wenn sie das machen, dann können sie auch ruhig ehrlich sein und sagen, hey Leute, wir müssen unser Saisonziel anpassen. Das heißt ja nicht, dass das dann die Saison dann scheiße wird. Aber guck mal, ich meine, wir haben ja was Positives. Positive Nummer eins ist, wir sehen eine spannendere Mannschaft. Das ist schon so. Ja. Wir sehen einen spannenderen Fußball.
Ja.
Wir sehen, dass mit Leuten wie Johnny Burkert, Edmund Talib echt eine Menge da. Can Usun braucht jetzt auch seine Breakout-Saison. Wir können jetzt auch nicht so tun, als wäre das ein Spieler, bei dem wir 5 Jahre auf die Breakout-Saison warten. Das, entweder ist er das jetzt oder er kriegt es nicht hin. Das kann man auch mal klar kommunizieren. So,
ja.
Ne? Dann ist es natürlich auch so, dass wir uns die ganze Zeit geärgert haben, dass im defensiven Mittelfeld Halbblinde wie Skiri rumlaufen. So, und jetzt würden wir uns wünschen, dass das halt geändert hat. Onyedika zeigt genau gute Ansätze, das muss aber jetzt noch weitergehen. Was ist mit Aseko? Wir haben spannende Projekte, alles. Aber trotzdem müssen wir uns auch klar sein, dass es halt ein Projekt ist und dass dieses Projekt halt tatsächlich am Ende irgendwie auf Platz 12 hinauslaufen kann. Und wenn das aber klar ist, Leute, ihr bekommt einen spannenderen Fußball, aber Europacup, das können wir euch dieses Jahr überhaupt nicht garantieren. Das halten wir auch erstmal für unrealistisch. Wir stapeln erstmal tief und wollen sehen, wie weit wir kommen. Würde ich eine okaye Kommunikation finden, denn du würdest es ja trotzdem schaffen, mit einem spannenden, interessanten Fußball, offensiveren Fußball, bei dem wir jetzt schon sehen unter Fütter, echt viele Leute im Stadion zu faszinieren. Und weil das hast du ja im letzten Jahr nicht geschafft. Du hast im letzten Jahr eigentlich so einen Schlafwagenfußball gespielt, der dazu geführt hat, dass jeder nur ein Stück weit gelähmt war. Und selbst wenn die Ergebnisse okay waren. Ich glaube, wir bekommen halt, wie immer im Leben, wie oft im Leben, nicht immer alles, aber vielleicht bekommen wir jetzt mal ein anderes Gericht, was leckerer schmeckt, spannender ist, aber halt vielleicht uns auch nicht ganz satt macht. Aber damit müssen wir leben. Ein paar Kilo runter schadet auch nichts.
Ja, ich bin da ehrlicherweise so ein bisschen hin und her gerissen. Also klar, du hast vollkommen recht mit diesem Thema Projekt und ich sehe das genauso. Und klar, mit so einem Projektding, ich habe da auch im Kopf diese große Diskrepanz zwischen zu sagen, auf der einen Seite haben wir irgendwie dieses spannende Projekt mit vielen Spielern, die sich gut entwickeln können. Und wenn das sehr nach oben ausschlägt, dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, Platz 5, 6. Wenn das nach unten ausschlägt, dann ist es vielleicht auch nur Platz 12, 13. Und eigentlich ist realistisch irgendwas so zwischen 7 und 9. Ja, auf der anderen Seite stelle ich mir dann halt auch die Frage, kannst du das wirklich sagen? Also mal ganz konkret, Trainer Baum hat das, der ist ja auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen worden und hat da quasi genau diese Antwort geliefert auf die Frage hin, ob er jetzt quasi mit diesem Saisonstart und so weiter, ob sie jetzt diejenigen wären, die dieses Jahr um Europa spielen, wo er gesagt hat, naja, wir machen keine Saisonziele, sondern wir machen so Etappenziele. Wir wollen quasi erstmal die 40 Punkte und den Klassenerhalt da haben und dann arbeiten wir uns von da aus dann Stück für Stück weiter und passen quasi das Ziel immer an Saisonverlauf etc. Und wenn wir das machen würden, dann sind wir quasi der FC Augsburg aus Frankfurt. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert, sowohl bei den Fans, die ja schon auf der einen Seite immer sagen, so nach dem Motto, ja, der Verein ist größer und so weiter und dies und alles, aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt hinstellen würde, gerade nach den Erfolgen in den letzten Jahren, sagen würde, nee, dieses Jahr realistisches Saisonziel ist so Platz 10 bis 12, ich weiß nicht, ob das ankommt und ich weiß auch nicht, ob du das in Richtung Transfers vielleicht für das nächste Jahr, wo du auch versuchen willst, weiterhin interessante Spiele an Land zu ziehen, wenn du denen halt jetzt schon sagst, so, nee, Europa nächstes Jahr, glauben wir nicht dran.
Nee, ist over. Ich sag dir, wie es ist. Ist over. Das wird jetzt erstmal nicht relevant sein. Und ich finde es total gut, einfach nur Klartext zu reden. Es ist nicht realistisch, im nächsten Jahr über die nächsten Jahre erstmal über Europa nachzudenken. Das Experiment Europa ist mit der vergangenen, mit dem Verpassen des letzten Jahres in Europa-Qualifikation ist das erstmal ad acta gelegt worden. Du hast so viel, ja, wie soll ich sagen, du hast so viel Finanzvolumen, was du jetzt senken musstest, deswegen werden ja die ganzen Verkäufe getätigt, dass du jetzt erstmal wieder sehen musst, dass du klarkommst, denn in Europa, gerade in erreichen Europa, vielleicht im Viertelfinale, Halbfinale, hätte uns dann wieder ein bisschen, selbst wenn es Europacup gewesen wäre, nicht irgendwie Champions League, klar, hätte uns aber wieder Geld gebracht und eine automatische Attraktivität. Das ist alles weg. Und deswegen war klar, es braucht mehr, offenbar war es vielen klar, es braucht mehr abgebende Spieler, beziehungsweise Spieler, die wir abgeben, es braucht mehr Abgänge, es braucht mehr Geld, was wieder zur Verfügung ist. So. Und gleichzeitig ist es ja offenbar so gewesen, dass Krösche nicht die Möglichkeiten hatte, auch die finanziellen nicht, um jetzt nach Belieben einzukaufen. So, und dann hast du natürlich eine Schwachstellenmannschaft, gerade im Außenbereich oder selbst im Sturm, wenn sich Johnny verletzt. Und nur dann, und dann ist ja klar, wenn die Kapazität innerhalb dieses Teams, wenn die Qualität nicht dauerhaft ausreichend ist. Sie ist selektiv in einigen Mannschaftsteilen super geil vorhanden, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, aber nicht in der Breite. Dann kann ich doch keine realistischen Ziele haben, die sagen Europa. Das ist nicht mehr drin. Das kann vielleicht passieren, wenn alles optimal läuft in 2 Jahren, aber das Ziel einer dauerhaften Qualifikation nach Europa gehend zu können, dem können wir uns nicht mehr nähern. Ich glaube, das ist jetzt gegessen und da wäre es nur richtig und folgerichtig und in meinen Augen auch cool zu sagen, wir backen jetzt kleinere Brötchen. Was spricht dagegen, jetzt erstmal wieder kleinere Brötchen zu backen? Da ist das Beispiel, was wir gesehen haben, wie Freiburg, die waren im fucking Europacup-Finale, das haben sie verloren, aber die sagen jetzt auch nicht, wir wollen jetzt wieder ins Europacup-Finale. Die backen jetzt erstmal kleinere Brötchen, dann den könnten wir uns in vielerlei Hinsicht ein Beispiel nehmen, wenn es darum geht, smarte Transfers zu machen. Und die Eintracht hat ein paar nicht smarte Transfers gemacht. Und das gehört ja zur Realität dazu, dass viele Spieler in der letzten Zeit bei uns nicht so durchgestartet sind, wie wir uns das erhofft haben. Was am Ende dazu führt, dass wir einige Spieler mit ja vielleicht ein bisschen mehr verkauft haben, aber eigentlich weniger als erhofft. Und dann musst du das Gehalt von den Spielern einpreisen und dann bist du gleich schon echt bei einem ordentlichen Minus. Mhm. Und das sorgt für Engpässe im finanziellen Bereich aktuell. Und dementsprechend kannst du den Kader nicht so qualitativ hochwertig gestalten, wie du es wolltest. Und dementsprechend kannst du jetzt halt nicht Europa erreichen ohne weiteres, sondern nur mit ganz viel Glück und nur, wenn es ganz super funktioniert. Und man muss auch sagen, am Ende ist es nicht so, dass wir bei Marmoush damals gedacht haben, dass der durchstartet. Nee. Vielleicht braucht es wieder so einen Durchstarter, von dem wir es nicht denken. Aber voraussetzen können wir es leider nicht.
Nee, also du kannst das nicht einplanen. Du kannst da Glück mit haben. Ne? Gleiches Spiel letztes Jahr, Nene Brown, da hätte auch keiner erwartet, dass der so dermaßen da reingeht. Einplanen kannst du das nicht. Das ist halt immer dieser Gamble, den man eingeht. Das kann halt 20% überperformen, es kann aber auch 20% unterperformen irgendwie sein. Und ja, ich gebe dir auch hier an diesem Punkt wieder recht, was ich heute irgendwie schon sehr oft getan habe. Es wäre gut, wenn man da ehrlich wäre. Ich glaube, es liegt A, nicht in der Natur des Menschen, weil wenn du jetzt sagen würdest, nach dem zweiten Spieltag und nach dem Ende des Transferfensters, sorry, wir müssen unser Saisonziel korrigieren, wir müssen realistisch sein, dann müsstest du ja dir eingestehen und müsstest es auch öffentlich kommunizieren, dass du einen schlechten Job gemacht hast. Das ist, glaube ich, nicht in der Natur des Menschen. Und auch gerade nicht, nachdem es ja in der letzten Woche auch diese Aufsichtsratssitzung gab, wo sich ja auch Krösche, der ja derjenige wäre, den man da ganz als erstes irgendwie angucken würde, sich gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt hat und man quasi ihm da jetzt ja auch nochmal das Vertrauen ausgesprochen hat. Wenn du jetzt das Saisonziel nach unten korrigierst, dann würde ja schon zu Recht die Frage kommen, naja, wie kann es denn eigentlich, wenn das Ziel, was er vorher als Richtlinie rausgegeben hat, ganz offensichtlich nicht erreicht werden kann, wie kann es denn dann sein, dass derjenige, der da den primären Anteil dran hat, weiterhin seinen Job hat? Also da bringst du doch auch wieder ganz viel Unruhe rein.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Aber sie bauen ja schon so ein bisschen vor. Sie haben ja schon gesagt, es war ein schwieriger Sommer.
Ja, und sie machen das so Stück für Stück. Der genau. Hammer wird mit Sicherheit im Rahmen der Mitgliederversammlung wieder kommen, wo es sehr viel die Frage geben wird, so nach dem Motto, warum habt ihr denn von der Transferphase die ersten zwei Drittel einfach verpennt?
Ja, also ich glaube, weißt du, was für mich so ein bisschen das Problem zu sein scheint, dass wir viele Spieler intern besser bewertet haben und gedacht haben, dass sie mehr Geld erlösen wie so ein Larsson, als sie es tatsächlich getan haben. Und dann, wenn du natürlich so ein Gamble machst und denkst, nein, die sind ja auch 50, 60 Millionen wert und plötzlich sind sie es halt nicht. Bahoya war ja auch so jemand, ne? Da hat man gesagt, ja, 60 Millionen, wenn wir den schon für den haben. Das bekommst du halt jetzt nicht. Du bekommst die Hälfte, wenn alles gut geht. Und das ist halt jetzt schon so ein Ding. Ja. Das sind halt viele Gambles. Ich finde es auch schwierig, aber trotzdem kann nicht immer so die Lösung sein, in meinen Augen. Ja gut, dann müssen wir jetzt Tabula Rasa machen und müssen wir jetzt die Leute wegixen. Finde ich auch schwierig.
Aber dass dieser Gamble nicht aufgeht, das war ja auch zu sehen. Also dieses Preisschild, was man da, und das habe ich letzte Woche, hatte ich ja mit Dennis da auch schon drüber gesprochen, und in der Woche davor hatten wir es, glaube ich, bei den gleichen Spielern auch schon mit Alex zusammen diskutiert, dass du dieses Preisschild von 60 Millionen an Larsson gehängt hast. Das war ja in der vorvorigen Saison schon. Du hast ja im letzten Jahr mit der Leistung, die Larsson da auch auf den Platz geliefert hat, eigentlich gesehen, dass der diese 60 Millionen nie im Leben erreichen wird. Also da hätte man da ja schon kommunikativ vorbauen können und sagen können, naja, wir bräuchten diese 60 Millionen, um wieder einen Kader hinzustellen, der Europa spielen kann in der darauf folgenden Saison. Wenn ich mir angucke, wie der hier Woche für Woche auf dem Platz rumfällt, dann kann ich froh sein, wenn ich noch 15 bis 20 für den kriege. Damit ist kein Europakader irgendwie drin. Also das hätte man eigentlich ja vorher wissen müssen. Und sich dann hinzustellen und dann auch, ja, so richtig offiziell schwarz auf weiß hat man es ja nie, aber so ein bisschen, ne, mehr oder weniger deutlich wird es ja dann schon immer wieder gesagt, wir wollen wieder Richtung Europa angreifen. Sich dann da hinzustellen und das trotz der Vorkenntnisse, sich da zu dieser Aussage wieder hinreißen zu lassen oder das wieder als Plan rauszugeben, das ist schon auch irgendwie ein bisschen arg merkwürdig.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die Eintracht hat vieles unterschätzt, was sich so jetzt dargestellt hat. Es waren tatsächlich viele Situationen. Allein die Tatsache, dass die Eintracht irgendwie gefühlt fast nur Leihverkäufe gemacht hat. Ich nenne es mal Leihverkäufe, so Sachen wie also es gibt natürlich klare Leihen und dann aber auch so Sachen wie Bahoya, das könnte zu einer Kaufpflicht dann im Endeffekt werden. Bei Larsson ist es ja jetzt schon eine Kaufpflicht gewesen. Das Ding ist ja durch, zumindest dann für die neue, für ab Winter, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht geht das Geld ja jetzt schon über die Theke. Aber das sind ja so viele Situationen, du hast ja so viele Spieler schlechter wegbekommen, als du eigentlich gedacht hast, ne? Auch in Footcoy und so. Und ich glaube, das hat die Eintracht diesen Markt völlig unterschätzt. Es ist auch ehrlich gesagt so gewesen, dass Kröschen, das muss man ihm auch ja negativ anrechnen, sehr spät erst ins Rollen gekommen ist. Also die ersten Verkäufe und Leihen gab es ja auch erst relativ spät und gleichzeitig Käufe. Da waren so ein paar früher dabei, aber ansonsten war auch es war alles relativ auf dem letzten Drücker. Und da hat er mit Sicherheit keine optimale Arbeit gemacht. Frage ist halt, ob dir das intern anders bewertet wird, als jetzt kommuniziert wurde. Ich glaube sogar, dass es perspektivisch irgendwie sinnvoll ist, wenn man sich nochmal einer anderen Personalie widmet, wenn man mal darüber nachdenkt und nochmal guckt, ob man ihn mal irgendwie perspektivisch ersetzen sollte. Aber wichtig wird jetzt trotzdem sein, unabhängig davon, dass es eine Geschlossenheit gibt. Mhm. Weil das Schlimmste ist, jetzt die ganze Zeit an solchen Sachen rumzukritisieren, die du faktisch nicht mehr ändern kannst. Ja, das Einzige, was jetzt hilft, ist den Mangel bestmöglich aufzunehmen und Chancen darin zu suchen. Das ist mit, dann muss halt mal Lutze öfter spielen. Wenn nun Robin Koch das nicht hinbekommt, dann ist er vielleicht bald kein Kapitän mehr, dann muss ich mir was überlegen. Ist trotzdem ein wichtiger Spieler, du hast nicht viel mehr. Collins kommt irgendwann zurück, dann vielleicht kannst du ihn anders in dieses System integrieren. Ja, du könntest noch einige Wechsel vollführen. Du musst jetzt sehen, dass du mit diesem Kader, den du hast, das Bestmöglichste rausholst und geschlossen bist. Ja. Weil interne Querelen würden nur dazu führen, dass wir wirklich absteigen. Das wollen wir nicht. 40 Punkte als Ziel, das wirklich anpassen und dann schauen, wie es weiterläuft. Das wäre für mich und ich glaube auch für die Fans, für die allermeisten Fans völlig okay. Es gibt ja immer diejenigen, die sagen, ja, was sagt ihr überhaupt? Stellt euch so an, ich habe doch einen Abstieg erlebt. Die haben alle einen Abstieg erlebt, Brudi Tillmer, ey. Ohne Mist, es gibt auch einen Sack, ey. Ohne Scheiß, 1000 Abstiege erlebt. Das weiß ich jetzt schon. Du brauchst mich die ganze Zeit sagen. Ist alles gut. Ich weiß es. Wir wissen es alle. Dieser Podcast, den gibt es seit gefühlt, wie viel? 15, 16 Jahren? 17. Was weiß ich? 17. So, also, wo kommen wir her? Das wissen wir schon. Keine Angst. Und es ist aber okay, trotzdem Ansprüche zu haben, und es ist aber trotzdem auch okay, die ein bisschen zu reduzieren, wenn ich im Umkehrschluss einen attraktiveren Fußball bekomme. Ja. Das ist die Lösung und das wird auch schon okay sein, aber dann müssen die jetzt auch mal Arschbacken zusammenbeißen.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den du da gerade eben hattest, dass jetzt einfach diese Geschlossenheit notwendig ist und die muss von ganz oben anfangen, dass ein Vorstandssprecher, Sportvorstand etc. einfach diese klaren Worte alle gleichermaßen haben und nicht der eine irgendwie so ein bisschen hier mehr und der andere da so ein bisschen und oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das muss einfach klar sein und das muss ich durchziehen. Und es gibt ja, du hast es ja richtig erneut gesagt und wir hatten es ja auch schon gerade eben bei den positiven Dingen, die wir über Augsburg gesprochen haben. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten und wir müssen halt einfach jetzt ein bisschen realistischer werden in der Planung und dann auch Vertrauen haben. Und wenn es dann vielleicht nicht für Europa in diesem Jahr erneut nicht reicht, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie man da weiterarbeiten kann. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann an diesen Punkt kommen und nochmal dieses Geschäftsmodell, was wir da gerade eben fahren, was uns in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dann halt auch nochmal auf den Prüfstand stellen und gucken, ist das noch das Richtige mit der Weiterentwicklung im Verein und drumherum an allem, was wir aufrechterhalten können, oder müssen wir nicht vielleicht auch da nochmal irgendwie ein bisschen kreativ werden und umdenken?
Ja, glaube ich auch. Ich denke sowieso, ich meine, wir reden jetzt hier im September, 8. September 2026. Ich glaube, wenn wir auf den 8. November gucken, ist auch da in der Führung vielleicht schon ein bisschen was passiert. Ich glaube, weißt du, wir reden sehr lange und sehr viel über die unterschiedlichen Positionen und die Geschlossenheit ist wichtig und ich glaube auch, dass sich vieles jetzt in den nächsten Monaten von selbst lösen wird. Personalien, wo wir sagen, hey, da ist vielleicht, es nähert sich einem Ende und das wird auch selbstständig passieren. Wichtig ist aber, dass man das gesichtswahrend macht, dass man nicht nachtritt, sondern das sagt, dass Leute ihre neue Chance vielleicht woanders suchen. Gleichzeitig müssen wir aber Plan B haben beispielsweise. Das wäre mir nur wichtig und das muss auch geräuschlos passieren, weil meine Angst jetzt ist aktuell, wenn wir uns weiter so zerfleischen, weil das passiert ja so und es gibt ja kritische Stimmen und der hat das gehört, jetzt hat die FAZ was geschrieben. Was mit Sicherheit, da ist halt was dran, so, ne? Aber das bringt ja nichts. Das hilft ja im Verein nicht, wenn wir die Eintracht aus den 90ern werden, so. Das ist, Ende 90er brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ruhe, mit Klarheit, mit einer Stimme sprechen. Und wenn Leute sagen, hey, ich habe gemerkt, ich muss mich verändern, dann mach das. Darüber kann man sprechen. Mit erhobenen Hauptes weggehen, positiv über die andere Seite sprechen, weil das wirkt. Das wirkt viel besser. Und das muss ich die Eintracht jetzt vornehmen. Und gleichzeitig muss die Eintracht, wie in Hellmann, keine Ahnung, der gesamte Verein braucht auch einen Plan B für die Situation, wenn Markus Krösche dann geht. Was vielleicht dann auch cool ist, dass er mal geht, weil es dann wieder neuen Wind gibt, was auch nicht schlimm ist. Er war sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich. Why not? Aber das muss mit einer Positivität begleitet werden, mit einem Aufbruch und vielleicht aber auch mit einem, wir zollen der Person Respekt, weil Nachtreten, Negativität bringt uns nicht weiter, beunruhigt nur die Mannschaft.
Es muss geplant und geordnet ablaufen und nicht, wir können nicht warten, bis der Trümmerhaufen da liegt und dann wieder anfangen, sondern, ne, wie du richtig, ich habe diesen Satz heute sehr oft gesagt, diesen Plan muss man haben. Ich bin auch eigentlich guter Dinge, dass es diesen Plan in gewissen Ausarbeitungsständen schon irgendwie gibt. Wichtig wäre halt auch an der Stelle, das hattest du ja auch gerade eben angesprochen, dass man da frühzeitig zumindest intern drüber spricht, dass man da offen und ehrlich miteinander kommuniziert, dass da Klarheit herrscht und dass man das dann halt ja mit einem geordneten Plan dann halt einfach macht und nicht auf einmal irgendwie montags morgens aus der Bildzeitung lesen muss, so nach dem Motto, Verantwortlicher XY schmeißt hin und dann stehst du am Dienstag da und musst irgendwie lösen, wie du das Loch stopfst. Da ist halt keinem irgendwie mit getan. Das wäre halt wirklich eher so Eintracht der 90er und da glaube ich einfach oder habe ich die große, große Hoffnung und das große, große Vertrauen, dass wir von dem ein ganzes Stück weit weg sind.
Das hoffe ich auch. Momentan ist es ein bisschen, fühlt sich ein bisschen anders an, aber man kann mir ja wieder Vertrauen schenken, genauso wie die Mannschaft uns Vertrauen schenken muss, ja. Beziehungsweise auch wir der Mannschaft, das ist ein Gegenseitigkeitsverhältnis. Ich glaube auch weiterhin noch an diese Mannschaft, das ist es ja, es ist erst der zweite Spieltag, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wir haben eine schöne Erfahrung im DFB-Pokal gemacht, der natürlich sportlich der erste Runde wenig wertvoll ist, aber wir haben die Möglichkeit, über den DFB-Pokal möglichst weit zu kommen. Das ist eine spannende Perspektive jetzt gegen den HSV in der zweiten Runde zu spielen, zwar bei in Hamburg, aber alles ist möglich. Die sind auch nicht unschlagbar. Das ist irgendwie geil. Lass uns das doch einfach so angehen. 40 Punkte und im DFB-Pokal reißen wir alles ab. Das kann doch so genau der Punkt sein. Und wir wissen ja, der Kollege Hütter ist ein Pokaltrainer, hat als Trainer mal den Pokal geholt. Wir haben auch spannende Schlachten mit ihm gehabt. Erinnern wir uns an Chelsea.
Ja.
Why not? Let's go. Lass uns diesen Weg forcieren. Gleichzeitig muss ich die Mannschaft ein wenig stabilisieren und dann wird's doch in Ordnung. Und trotzdem hast du halt deine Schwachpunkte. Da kannst du im Winter nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, wenn die Mannschaft irgendwann mal wieder an sich glaubt, ein paar Punkte bereinigt, dann kann beispielsweise auch schon gegen Mainz was passieren.
Ich wollte gerade sagen, bevor wir drüber sprechen, was wir in Hamburg alles irgendwie abreißen, müssen wir erstmal gegen den Gegner am Wochenende sprechen, der ja mit 5 Toren am letzten Wochenende in Hamburg da auch schon einiges abgerissen hat. Und das ist natürlich, ne, wir haben in der Vergangenheit auch immer drüber gesprochen, dass klassischerweise so Mainz immer das letzte Spiel der Hinrunde war, irgendwie kalt und dann meistens irgendwie auswärts. Das haben wir jetzt nicht. Es kommt relativ früh trotzdem wieder auswärts in Mainz, die ja mit 4 Punkten und 5 Toren eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind. Was erwartest du denn bei diesem Spiel am Wochenende? Oder erwartest du vielleicht sogar eine kleine Systemumstellung? Hütter selbst hat ja diese Option, dass wir wechseln auf Dreier-Fünferkette irgendwie aufgemacht.
Ich finde es interessant und ehrlich gesagt, man muss aber auch eines noch ganz klar festhalten. Wenn ein Wechsel erfolgt, dann muss ich auch ein bisschen die Einzelinteressen zurückstellen. Wenn ich sage, ich kann gegen stärkere Mannschaften in diesem aktuellen Korsett nicht bestehen, dann kann man immer sagen, ja, okay, da zeigt sich wieder, dass die einzelnen Spieler zu schwach sind. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, das glaube ich auch. Aber die müssen zurücktreten in den Dienst der Mannschaft. Und wenn es mir wichtiger, es muss uns allen wichtiger sein, dass man die Eintracht nicht die ganze Zeit 5 Gegentore oder 3 Gegentore bekommt. Und wenn man halt Hütter sagt, mir ist es wichtiger, wir rutschen auf die Dreierkette und oder beispielsweise der ein oder andere rotiert raus. Es sind trotzdem, und das ist ja der Vorteil, weswegen Hütter ja extra so einen kleinen Kader ja mittlerweile hat, dass alle Teil dieses Kaders sind, alle Teil einer potenziellen Mannschaft sind. Und dementsprechend wird jeder auf seine Zeiten kommen, aber es kann halt auch sein, dass der eine, der gerade gespielt hat, mal rausrotiert. Das Wichtige ist das Große und Ganze und das sind die Punkte, die die Mannschaft macht. Dementsprechend kein Drama und es ist auch kein Verdikt für immer. Das kann auch sein, dass 2 Spiele wir mit einer Dreierkette spielen, demnächst da wieder umstellen. Alles situativ. Du musst dich auf die Gegner einstellen. Das ist ja ganz klar, dass wir gegen Leipzig nicht mit Baum und Kosugi so spielen werden. Insbesondere wenn Baum nach dem halben Gegentor, was er da verschimmelt hat, vielleicht nicht aus Selbstbewusstsein strotzt. Aber er wird auch wieder seine guten Spiele machen. Er hat in der ersten Halbzeit gute Ansätze gehabt. Das darf man nicht vernachlässigen. Der hat den einen oder anderen Schlenker zu viel gemacht. Der Pass war nicht ordentlich genug. Den er mal gespielt hat, zu einer gefährlichen Chance. Aber da sind Ansätze. Daran muss man weiterarbeiten. Und wenn ich aber merke, es wird zu kribbelig, dann rotiere ich mal raus und er wird trotzdem wieder seine Chance bekommen.
Ja, also zwangsläufig schon allein dessen, weil du nicht so viele Optionen hast, auch in einem System mit einer Dreier- und Fünferkette für diese Außenbahnspieler, hast du halt nicht so viele Optionen. Also von daher wird er auf jeden Fall seine Möglichkeiten dann da immer wieder bekommen. Aber glaubst du wirklich, dass wir jetzt gegen Mainz schon so ein bisschen dieses, wir gehen eher auf ein sicheres System und wir spielen mit dieser Dreier-Fünfer-Kette, dass wir das da schon sehen werden? Oder war das jetzt erstmal so ein, ja, vielleicht irgendwann, aber erstmal versuchen wir noch die Viererkette durchzuziehen?
Ja, tatsächlich letzteres. Ich würde fast behaupten, dass wir jetzt nicht großartig anders uns aufstellen. Ich glaube, wir werden es nochmal mit dem aktuellen Konzept probieren und ich würde es auch in Ordnung finden, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich meine, am Ende muss er es sehen. Ich habe es ja gesagt, ich bin total dafür, wenn er das so bewertet. Aber ich glaube, wir würden weiterhin mit Brasier spielen, mit Koch und ich glaube, Baum bekommt genauso nochmal eine Chance wie Kosugi. Kann aber sein, dass es in der Halbzeit ja auch gewechselt wird. Ich glaube, die Mannschaft ist grundsätzlich flexibel. Die Frage, die ich mir stelle, ist trotz der Tatsache, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, aber irgendwie auch nicht dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit stabiler war. Götze.
Mario Götze.
Ja, und das ist so ein bisschen das Ding, weil ehrlich gesagt, weißt du, an welchen Spieler wir uns immer wieder auch hochgezogen haben zwischenzeitlich, der vielleicht begrenzte Mittel hat, aber irgendwie uns ja doch was gegeben hat. Oskar Højlund. Ja. Nee, Oskar Højlund tatsächlich. Ich finde, Onyedika ist ja durchaus ein spielstärkerer Spieler als vielleicht Oskar Højlund, aber Oskar Højlund hat mir in den letzten Spielen, in denen er gekickt hat, immer mal so das gewisse Etwas gegeben. War eine gewisse Robustheit dabei, auch so eine Bissigkeit, die man vielleicht ähnlich auch von Christensen gesehen hat. Ich würde mir Ähnliches wünschen. Dementsprechend würde ich sogar Götze rausstellen, dafür Højlund rein. Und mal gucken, wie es dann läuft. Ich würde weiterhin übrigens auch mit Doan und Usun spielen und auch vorne mit Ebner Talib und Burkhardt. Sonst gar nichts verändern. Das wäre tatsächlich mein einziger Wechsel. Ja, that's it.
Ja, also ich muss schon auch sagen, Onyedika hat ja mit diesen eröffnenden Pässen auch gegen Augsburg die ein oder andere Offensivaktion da eingeleitet. Also der ist, wie du ja auch gerade gesagt hast, nicht so defensiv, wie man vielleicht meinen würde, auch wenn er da natürlich mehr Möglichkeiten hat oder mehr Möglichkeiten auch gezeigt hat, als es jetzt in Götze oder auch in Chaby da an der Stelle dann gebracht haben. Ich finde den Wechsel tatsächlich irgendwie spannend zu sagen, wir gehen mit einem Højlund da rein. Ja.
Es ist eine Idee, ne? Ich meine, ich glaube, Aseko ist noch nicht ganz so weit, nee. Ne? Der wird uns perspektivisch aber auch helfen.
Ja, definitiv.
Ich denke, dass das mal eine Option sein kann. Das Ding ist, Götze hat es ja auch gezeigt, dass er im Zweifel von der Bank kommen kann. Ich würde es mal so probieren und ich würde ganz wichtig tatsächlich eher auf Onyedika als ein bisschen derjenige, der das Spiel dann aufbaut, gehen. Vielleicht könnte es helfen. Ich glaube, wir haben Einzelspieler, die motiviert genug sind, gegen Mainz was zu reißen. Und im Endeffekt, vielleicht ist das jetzt halt nur eine Serie, die man reißt, weil in der letzten Zeit wir relativ wenig gegen Mainz gerissen haben. Ja. Vielleicht verkehrt sich das jetzt mal ins Gegenteil um.
Ja. Ja, also könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin so ein bisschen, also auf der einen Seite freue ich mich immer, das wäre noch so eine Position, wo ich vielleicht Diskussionen aufmachen würde. Ich find's schön, wie ein Burkhardt und ein Ebnu Talib da gerade zusammenspielen, aber es ist natürlich halt auch so, dass wir gerade auf dieser Stürmerposition, außer jetzt Pimpong aktuell, den du jetzt natürlich auch nicht zu hoch bewerten kannst, halt wenig bis gar keine Möglichkeiten haben, um da irgendwie nachzulegen. Also da ist natürlich auch die Frage, wie lange du dieses Zwei-Stürmer-System aufrechterhalten kannst, weil du halt dann wenig bis gar keine Möglichkeiten irgendwie an dieser Stelle hast. Das ist vielleicht noch so ein Thema, jetzt nicht unbedingt am dritten Spieltag, aber umso mehr du in die Saison reingehst und dann auch den einen oder anderen Spieler mal schonen musst, dann ist das schon vielleicht dann schwieriger.
Es ist schwieriger. Im Endeffekt ist das ja aber auch ein Punkt, wenn du um Schonung sprichst, vielleicht aber auch, was kannst du aus der Bank, von der Bank holen, weil du es jetzt schon musst am dritten Spieltag, weil die Fitness vielleicht nicht so da ist. Das spielt natürlich so ein bisschen auf ein Thema noch ab, das wir noch gar nicht thematisiert haben, aber ich ganz spannend finde, denn es ist ja jetzt offenbar geworden, dass die Frankfurter Eintracht den Athletikchef offenbar geschasst hat.
Ja.
Also Sharia Begdeli ist offenbar nicht mehr der Athletikchef der Frankfurter Eintracht, der ja auch relativ kurz, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht da im letzten Jahr schon mal diese Nummer, dass wir wegen den vielen Verletzungen gerade erst auf dieser Position gewechselt haben.
Sporer war es jahrelang.
Ja.
Ne? Und es ist dann im, ja, aufgrund eines größeren Wechsels, naja, haben wir gesehen, dass wenn ja einige Trainer entlassen ist, Martin Sporer, der ehemalige und auch durchaus beliebte, ich fand ihn auch menschlich total cool, wurde dann vor die Tür gesetzt. So, und jetzt ist es halt so, dass das aber nicht funktioniert hat, jetzt mit Bekele zu gehen. Und ehrlich gesagt, ein bisschen irritierend, fällt ja im Endeffekt auch unter die sportliche Führung von Markus Krösche und auch irgendwie Timo Hardung, whatever this guy does. Keine Ahnung, ich meine, den sieht man manchmal auf Fotos, aber im Endeffekt so viel funktioniert er nicht.
Naja, und er wird ja auch in dem Statement zu dem, man geht getrennte Wege, Eintracht und Bekele geht, wird er ja quasi auch zitiert. Also ja, für Zitate ist er ja da.
Ja, und im Endeffekt ist das sogar vielleicht, weißt du, das sind so die Dinge, die hinter so nicht so ganz auf erster Linie laufen, aber ehrlich gesagt, das ist ein ganz großes Ausrufezeichen, weil die haben den geholt, es hat nicht geklappt, es ist gut, dass sie schnell wieder gefeuert haben, aber tatsächlich auch bitter, dass sie überhaupt erstmal so eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Im Endeffekt wirkt sich das gerade so ein bisschen auf die Fitness aus, weil man muss ja tatsächlich sagen, dass man gerade bei den Außenverteidigern schon ja merkt, auch ein Baum hat, also in der 60. Minute ging gegen Union nicht mehr viel, so, ne, das war schon krass und dementsprechend gut, dass da jetzt eine Trennung passiert. Ich hoffe, man überlegt sich, wer da jetzt nachfolgen könnte, überlegt nochmal, wie es mit der Psychologie der Spieler aussieht, oder nicht Psychologie, mit der Psyche der Spieler aussieht. Psychologie ist was anderes, sorry. Mit der Psyche der Spieler aussieht, denn die haben ja zuletzt ja doch einige krasse Niederlagen oder beziehungsweise Gegentore einstecken müssen. Ich hoffe, dass die da gut klarkommen. Das sind so zwei Punkte, da muss auf jeden Fall nachgebessert werden bei der Eintracht und dafür ist auch ein Krösche und auch ein Timo Hardung zuständig. Also mal gucken. Ich hoffe, sie besetzen das neu und gut, dass uns dann nicht mehr eine so drängende Situation bevorsteht, dass wir immer zu 70. wechseln müssen, sondern dass eher optional ist.
Ja, also, ne, dass du vielleicht in der einen oder anderen Situation mal wechseln musst, ist okay, aber dieses gerade jetzt am Anfang der Saison, ich meine, klar, so eine Vorbereitung ist ja auch immer dafür da, dann mal so die Grenzen so ein bisschen auszuloten und so weiter, aber dass du nach zwei Spieltagen schon das Gefühl hast, dass da irgendwo so ab der 65., 70. Minute in vielen Teilen der Mannschaft die Luft raus ist und du irgendwie meinst, du würdest jetzt schon den 15. Spieltag sehen, das kann es halt eigentlich nicht sein. Das sollte im Profifußball heutzutage nicht mehr der Fall sein.
Nee, dementsprechend, sie haben ein wenig nachzuholen. Wir merken, es gibt diese Defizite. Wir sehen trotzdem aber auch die positiven Situationen. Die Spielfreude der Mannschaft ist da. Es ist jetzt noch so, dass wir jetzt den dritten Spieltag, der uns jetzt direkt bevorsteht, am Samstag 15:30 gegen Mainz. Das ist ja eine feine Angelegenheit. Dann haben wir noch ein Spiel gegen Freiburg. Dann die Woche danach, das wird natürlich schon knacker. Und danach ist ein bisschen Länderspielpause. Ja. Spätestens da sollte das ein oder andere noch angepasst werden. Und dann sehen wir gegen Leipzig vielleicht schon wirklich eine andere Mannschaft. Deswegen glaube ich, ja, ein bisschen durchkämpfen. Und gegen Freiburg haben natürlich einige aber auch eine ganz besondere Tasche, ein Messer in der Tasche, wie Noah Adobolo oder so, der sich ja so ein bisschen auch durch die Blume beschwert hat, dass ein paar Sachen nicht so richtig korrekt gelaufen sind. Man muss dieses Feuer, was man hat, auch jetzt mitnehmen. Du musst jetzt, ne, das Chip on your shoulder musst du jetzt mitnehmen und musst sagen, nee, wir sind besser als das. Und am Ende darf man eines nicht vernachlässigen. Ja, das war jetzt frustrierend. War ein frustrierendes Ergebnis gegen Augsburg. Aber die Mannschaft wurde nicht ausgepfiffen.
Nee.
Im Stadion. Da ging es weiter. Und da war natürlich 30-minütiger Sing-Sang. Das kann dem einen gefallen, dem anderen nicht. Ich finde es aber so und klar, dass es angefeuert wurde. Dass die Mannschaft angefeuert wurde. Und das ist halt Eintracht Frankfurt. Macht euch mal nicht in die Hose. Klar, es gibt negative Presse, das ist verständlich, das ist auch dein Job, aber gleichzeitig ist es auch so, dass du hier Fans hast, die gehen ins Stadion. Die haben jetzt ihre Dauerkarte bezahlt und es ist schon geiler, wenn die in der ersten Halbzeit 300-400% gesehen und ein bisschen sauer sind, aber sie wissen auch, wenn das so weitergeht, dann gehen die öfter mal rein und dann wird es auch besser. Dann spielt sich die Mannschaft ein und dann können wir doch noch eine ganz okaye Saison sehen und dann sagen wir vielleicht, wie gesagt, mein Ziel erstmal 40 Punkte und sehen, was im DFB-Pokal so geht. Das ist meine Nahhoffnung jetzt erstmal.
Was denn deine Hoffnung bezüglich Ergebnistipp am Samstag?
3-3.
Du sagst wieder unentschieden.
3-3, ich sage wieder 3 Gegentore. Da kommt jetzt mein Realismus, aber gleichzeitig mein eher durchdringender Optimismus dahingehend, dass wir mehrere Chancen, die wir haben, auch final verwandeln.
Ja. Ich halte mich an dem fest, was du vorhin gesagt hast und gesagt hast, die Offensive muss halt einfach mehr Tore schießen, als wir kassieren. Deswegen ist mein Wunschergebnis oder mein erwartetes Ergebnis ein knapper 3-2 Sieg für die Eintracht.
Auch geil, nehme ich sehr, sehr gerne. Und das wäre doch etwas. Stellen wir mal vor, das passiert wirklich. Dann haben wir da, muss man ja auch sagen, 3 Punkte geholt, von denen wir so davor nicht gedacht hätten. Weil ich glaube, auswärts in Mainz zu gewinnen, ist bei Bundesliga-Freunden oder Eintracht-Freunden ja selten so eingeplant. Ja. Dementsprechend, vielleicht sind das die 3 Punkte, die wir eigentlich gegen Augsburg eingeplant haben. Und dann bist du doch wieder einigermaßen im Soll. Ne? Also schauen wir mal.
Genau, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt bitte gerne schon mal dann auch euren Ergebnistipp oder eure Aufstellung in die Kommentare schreiben. Wir lesen das, wir verfolgen das und ja, werden das dann in der nächsten Woche dann auch wieder diskutieren. Vielleicht ist der liebe Marvin auch wieder mit dabei, vielleicht aber auch der ein oder andere. Wir haben ja hier noch ein paar mehr Pappenheimer, die sich mal noch ein bisschen zur Eintracht äußern können. Also von daher werden wir auch in der nächsten Woche wie üblich wieder da sein. Bis dahin wünschen wir euch da draußen auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Genießt die Auswärtsfahrt nach Mainz, diesmal nicht mitten im Dezember bei Schnee mit dem Boot, sondern vielleicht hoffentlich noch mit ein bisschen Sonne und dann 3 Punkten für die Eintracht. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.